Herzlich willkommen zum Swiss Podcast Festival 2024.
Swiss Podcast.
12 Podcast Workshops. Sechs Best Practice Talks. Und 36 Live Podcasts. Willkommen zum grössten Podcast Happening in der Schweiz. Zum ersten Mal im Kino Frame. Swiss Podcast Festival wird unterstützt von RefLab, AXA Arag, TUI und Audiokanzlei.
Willkommen zu dieser Folge vom Swiss Podcast Magazin. Mein Name ist Stefan Lendi und heute da reden wir über ganz einen speziellen Podcast, und zwar über Schönheit, Schimmel, Schwerkraft. Wir sind unterwegs im Kanton Zürich und genauer gesagt in Winterthur, und unterwegs, da sind wir zusammen mit der Charlotte Theile, wo jetzt bei mir ist. Im Kino Frame in Zürich.
Hallo, hallo. Oh, ist das laut. Hi.
Und wir switchen natürlich auch auf Hochdeutsch, denn ebenfalls zugeschaltet ist uns Christian Schepsmeier, den sehen wir da hinter uns. Hallo, Christian.
Moin.
Moin, wir kriegen dich noch ein bisschen lauter auf die Ohren bei uns, dass wir dich auch gut hören. Christian, du bist gut gestartet.
Ja.
Mit, ja, gut auch. Jetzt haben wir dich sehr, sehr gut. Mit ganz viel Schönheit, wenig Schimmel. Hoffen wir mal natürlich, dass es dir soweit gut geht. Worum geht's denn ganz genau? Bruno Stefanini kennt man, wenn man in Winterthur unterwegs ist und über Winterthur hinaus ein bisschen auch. Wer ist Bruno Stefanini aus eurer Perspektive? Wer war Bruno Stefanini, als ihr das erste Mal mit ihm, mit seiner Geschichte, mit seinem Schaffen konfrontiert wurdet?
Spannend. Ich gebe mal an Christian, sag du mal deinen ersten Eindruck, dann sage ich gleich auch noch was.
Also für mich war es persönlich so, ich hatte den Namen vorher nie gehört. Ich habe irgendwann von Charlotte eine Nachricht gekriegt auf WhatsApp, glaube ich, hast du Lust, dich mit einem Schweizer Immobilienpatron namens Bruno Stefanini mal auseinanderzusetzen. Und ich hatte Lust drauf, weil das Erste, was ich gesehen habe, als ich gegoogelt habe, fand ich schon mal sehr spannend. Genau, man hört ja, das wisst ihr alle wahrscheinlich besser, das Ganze, was man dann liest über ihn und seine Sammelleidenschaft. Aber mein Interesse hat es total geweckt, vielleicht auch als etwas, was ich noch nie vorher im Kopf bewegt hatte, sondern es war für mich etwas, was ich ganz neu erkunden konnte.
Was waren so die ersten Artikel, die du gefunden hast auf Google? War das eher was Positives, was Negatives? War das schon klar für dich, wer das ist, wie dieser Mensch fassbar werden könnte aufgrund dieser ersten Google-Recherche?
Die ersten Sachen waren tatsächlich sowas, was so in diese Richtung ging, ja, Messitum in einem gigantischen Maß. Also das waren so Texte, die sich darum drehten, welchen riesigen Fundus an Gegenständen er um sich aufgehäuft hat. Und ich habe das nicht unbedingt als negativ verstanden, sondern eher so, ich habe daraus so ein bisschen gelesen, dass der eine Figur ist, die für viele, die sich mit ihm auseinandergesetzt haben, auch so ein bisschen rätselhaft ist, in dem Sinne, dass sie sich fragen, warum macht er das? Was ist das für ein Typ? Und das sind natürlich Fragen, die dann auch ein bisschen ansteckend wirken. Und in der Recherche haben wir natürlich auch versucht, dem selber so ein bisschen nachzugehen.
Also das ist ein Mensch, wo noch mehr Geschichten verborgen sind, die entdeckt werden wollen und die vor allen Dingen eben auch für eine große, breite Zielgruppe entdeckt werden wollen. Charlotte, wie kam es dazu, dass du überhaupt den Christian da angerufen hast? Was ist dem zuvor gegangen?
Also die Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte, die Stefanini zu Lebzeiten gegründet hat, ich glaube in erster Linie mal zur Steuervermeidung, aber dann immer mehr auch, um sich seiner Sammlung zu widmen, die hat sich bei uns gemeldet. Das war im Frühjahr diesen Jahres. Und die haben uns bei Elephant Stories, wo Christian und ich gemeinsam eben Podcasts wie diesen produzieren, gemeldet und gesagt, könntet ihr euch das vorstellen, da zum 100. Geburtstag von ihm eine Audiodoku in irgendeiner Form zu machen? Und es war von Anfang an klar, wir haben sehr viel Freiheit. Also obwohl die uns beauftragen, können wir das wirklich journalistisch angehen und einfach schauen, was wir finden. Und mir ging es wie Christian, ich hatte noch nicht viel von ihm gehört. Ich glaube, ich bin einmal in den 10 Jahren, die ich in der Schweiz bin, über seinen Namen gestolpert. Ich glaube, wenn man in Winterthur ist, kennt man ihn darüber hinaus irgendwie nicht. Und dann war schnell dieser Gigantismus, so dieses größte Sammler der Schweiz, diese Milliarden, die dahinter stehen, und auch alle, die diese Sammlung mal irgendwie betreten haben und beschrieben haben, haben einfach unglaubliche Szenen da beschrieben, was da alles lagert in diesen Kellern. Und als uns dann so klar wurde, wir dürfen da überall rein, wir dürfen seine Tagebücher lesen, wir dürfen alles, fand ich das als Journalistin auch total spannend, weil das hat man ja normalerweise nicht, dass man so rein darf in ein Leben eigentlich und in alle Gegenstände, die er da aufgehäuft hat. Und eben, ich kenne Christian schon lange, wir haben schon immer mal kleinere Projekte irgendwie zusammen gemacht oder besprochen, aber ich hatte jetzt auch Lust, mit ihm mal was Größeres zu machen und dann hat das einfach ganz gut gepasst, dass wir gesagt haben, komm, wir schauen uns das an.
Bruno Stefanini ist ja nicht ganz unkontrovers. Du hast gesagt, er hat diese Stiftung gegründet, vermutlich zur Steuervermeidung. Jetzt ist doch 100 Jahre Stefanini beauftragt von der Kunst- und Kulturstiftung seiner Tochter, muss man da noch sagen.
Ja.
Fühlt man sich da journalistisch wirklich frei oder ist da doch auch irgendwo ein bestimmter Druck da, jetzt nicht von der Bettina Stefanini, sondern ein Druck, den man sich selber macht, wo man sagt, soll es eine Würdigung sein oder soll es eine journalistische Reise sein, eine Art Dokumentation? Ist es Dokumentation? Ist es eine Würdigung? Was machen wir denn hier genau? Wie ist das zu einem Thema geworden, auch zwischen euch beiden?
Wir hören ja gleich nochmal ein bisschen rein. Und dann kann man vielleicht noch mal ein paar Stellen zeigen, wo das auch zum Thema wurde. Also das war auf jeden Fall was uns beschäftigt hat. Und wir haben es, glaube ich, auch nur angenommen, weil uns so signalisiert wurde, dass es da eine sehr große Freiheit gibt und dass wir auch alles beleuchten dürfen. Also dass es nicht eine positive Würdigung, nicht ein Geschenk oder so für ihn sein soll, sondern wirklich eine kritische Auseinandersetzung auch. Und wenn das nicht so gewesen wäre, hätten wir es, glaube ich, nicht gemacht.
Eine kritische Auseinandersetzung mit im Interesse von wem? Sprechen wir hier davon, dass man sagt, es geht darum für die Kunst- und Kulturstiftung, geht es um die Bevölkerung, geht es auch um die Bewohnerinnen und Bewohner der Immobilien der Familie Stefanini, geht es auch um die Mitarbeitenden der Baufirma, die noch da ist. Im Interesse von wem sollte das gemacht werden damals?
Was würdest du sagen, Christian? Ich hätte jetzt gesagt, einfach eine generelle Öffentlichkeit, wie man das sonst als Journalistin, Journalist auch adressiert. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, ich adressiere einen internen Kreis oder so. Ich weiß nicht, wie ging es dir?
Nee, das Gefühl hatte ich auch nicht. Für mich war es, glaube ich, so, ich habe das so ein bisschen wahrgenommen, als ob die Stiftung den Grundgedanken hatte, wir wollen einen Blick von außen einladen. Und den dann aber so frei wie möglich zulassen. Also das hat man nachher ja auch gemerkt, da können wir nachher noch mal drüber sprechen, das bringt dann vielleicht die Stiftung teilweise auch an Grenzen. Aber der eigentliche Impuls war, zwei Leute einzuladen, glaube ich, die eben keinen Bezug zur Stiftung hatten und denen quasi einen freien Blick zu ermöglichen. Und das haben wir aber auch immer mal wieder reflektiert, was das bedeutet. Und für mich persönlich war es auch das erste Mal, dass ich einen solchen Auftrag, der nicht aus einer Redaktion kam, angenommen habe.
Für mich auch.
Aber soweit mal ein spannendes Projekt, dass eine Stiftung sagt, wir möchten gerne eine Außenperspektive bekommen und auch mal von außen verstehen, wer wir sind, das auch reflektieren können, das als Grundlage bekommen. Charlotte, du hast es gesagt, du hast ganz verschiedene Audio-Beispiele, Snippets aus dieser Audio-Doku mitgebracht. Und da hören wir zwischendurch mal wieder rein und gehen dann in die Diskussion mit dir und auch mit Christian. Da würde ich sagen, starten wir gerne mal mit dem ersten Beispiel. Magst du was noch dazu sagen, bevor wir in das Beispiel reingehen?
Also ich glaube, wir würden, damit man mal einen Eindruck von der Machart bekommt und was wir so erlebt haben und gesehen haben, würde ich tatsächlich jetzt mal ins Intro reingehen, dass ihr mal hört, wie das grundsätzlich so klingt.
Ja, es ist der Geruch von Schimmel, der uns natürlich immer begleitet. Die Vögel waren auch drin, also es gibt auch Spuren von Vögeln. Eigentlich entspricht das Bild jetzt sehr einer Stefanini-Situation.
Eine Stefanini-Situation, sagt Balthasar Zimmermann, ein Mitarbeiter der Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte, kurz SKKG. Und wir stehen mit ihm zwischen losen Papieren, halbfertigen Skulpturen, Sinnsprüchen und Registermappen voller alter Rechnungen, Mahnungen, Schuldenscheinen. Und das im Untergeschoss eines schmucklosen Mietshauses am Rande von Winterthur. Ich bin Charlotte Theile, Autorin dieses Podcasts.
Und ich habe noch heute den Geruch in der Nase. Schimmel, altes Papier, Staub aus Jahrzehnten. Ich bin Christian Schiebsmeier, der andere Autor. Charlotte und ich haben uns zusammen auf die Suche gemacht, um ein Gefühl für Bruno Stefanini zu bekommen, den legendären Immobilienpatron und Sammler. Geboren in Winterthur, gestorben in Winterthur. Und an seinem letzten Wohnort hatte er die Dinge um sich geschart, zwischen denen wir in diesem Moment stehen.
Das war eigentlich auch ein Lebensraum, also Aufbewahrungsort für die Sammlung, Schlafstelle und zudem auch noch Arbeitsort.
Hier ist eine Registratur mit Darlehen. Darlehen gemäß Vereinbarung.
Der hat ganz schön was bekommen, ey.
Der hat 200.000 Franken bekommen.
Komm mal um die Ecke. Das sind so ganz viele Körperteile. Ein großer Fuß. Aber das sind auch alles so kaputte Sachen irgendwie. Weißt du, an was mich das erinnert? Pompeji oder irgendwie so ist, wenn die so Sachen ausgraben, die tausende Jahre alt sind und so. So sieht das hier aus, finde ich.
Sind das so Vorformen von Skulpturen?
Ja, richtig. Für den Bronzeguss. Die wurden jetzt halt auch aufbewahrt, wie eigentlich alles immer aufbewahrt wurde. Ich finde, dass dieses Universum und wie auch immer wieder alles so zusammenkommt und sich zusammenfügt, dann aber auch wieder trotzdem auch rätselhaft bleibt oder fragmentarisch, sehr interessant. Und ja, es entsteht immer ein gewisser Sog eigentlich, ja, auf jeden Fall.
Ja, den spürt man hier auch.
Genau, und sieht, man kann auch mal das Fenster öffnen.
Schönheit, Schimmel, Schwerkraft.
Der Planet Bruno Stefanini.
Schönheit, Schimmel, Schwerkraft. Wir haben es gehört in diesem Intro, so ein typischer Stefanini-Moment.
Ja. Ja, das ist noch, wir haben es versucht zu beschreiben, das ist eine sehr körperliche Erfahrung, weil man da in diesen Dingen steht eben, da sind es auch einige Vögel, die da drin gelebt haben, also Vogelscheiße, und es ist einfach, es riecht unglaublich, es ist unglaublich voll und es ist einfach, ja, ein Wahnsinn, in dem man da steht irgendwie, und gleichzeitig hat es natürlich auch sowas total Normales, weil eben alte Rechnungen und all das Zeug, was wir alle irgendwo auf dem Dachboden haben und so, es ist so überwältigend, wahnsinnig viel, und wir haben einfach einen Kellerraum oder drei aneinander liegende Räume, die noch in diesem Originalzustand waren, wie diese Stiftung das vorgefunden hat, diese Sammlung. Und das war so das, was wir da einfangen wollten, glaube ich, eben, die haben da einfach diese unglaubliche Unordnung und dieses unglaubliche Anmassen an Zeug irgendwie da vorgefunden, und wir haben da noch mal so einen kurzen Moment da so reinschauen können. Ich glaube, diesen Keller, den wir da angeschaut haben, den gibt es jetzt schon nicht mehr, den haben die jetzt schon aufgeräumt. Aber wir waren da so in einem letzten Ding noch drin, wie das wirklich mal aussah.
Und Christian, da ist alles da und doch nichts, ne?
Wie meinst du, doch nichts?
Es ist, man hat keinen roten Faden, man hat keine Wegleitung. Es sind alle Dokumente, alle Quellen sind da, aber was gehört wohin, was steht in welchem Zusammenhang? Das musste erst auch in Zusammenhang gebracht werden.
Ja, und es ist trotzdem auch in dem Zustand schon, wo man vielleicht selbst noch nicht das alles begreift. Also auch zum Beispiel in der Rückschau gab es auch da Elemente, die durch ein später auftretendes Ding in der Recherche nochmal neue Bedeutung bekamen, nämlich Skulpturen von einem Künstler, die wir erst danach, glaube ich, richtig begriffen haben. Aber was.
Das waren die Körperteile, ne, die wir gehört haben. Die Körperteile, die gehören tatsächlich zu Kunstobjekten, und die Rolle dieses Künstlers als Teil der Sammlung, das wird dann später auch in der Audiodoku auch erklärt, was da genau die Geschichte dahinter ist.
Genau. Und das kannten wir jetzt vielleicht noch nicht so gut in dem Moment, aber was ich trotzdem spannend fand, auch wenn man vielleicht gar nicht so den Kontext hatte für die einzelnen Sachen, es war irgendwie so ein Gefühl, was man vielleicht auch manchmal haben kann, wenn man irgendwo in den Keller der eigenen Großeltern geht, dass man quasi sich irgendwas rausnimmt und sofort ahnt, da hängt jetzt ein ganze Fäden an Geschichten dran sozusagen, die man mit erahnen kann. Sowas hatten wir in diesem Moment ganz viel. Also wir sind auf alle möglichen Sachen gestoßen, wo wir dachten, okay, das macht irgendwas mit einem. Insofern auch ein bisschen anstrengend. Neben der Schimmelanstrengung, die man danach immer in der Nase hatte.
Die auch wirklich ungesund ist. Also da haben uns die Mitarbeiter auch davon erzählt, dass die da wirklich auch gesundheitliche Probleme damit haben, Leute, die viel in der Sammlung gearbeitet haben. Was einfach nicht gesund, der Zustand, in dem sich das befunden hat. Und ja, auch sehr persönlich. Also ich erinnere mich gerade in dem Keller, da war einfach so eine Wand, wo er alles Mögliche drangehängt hatte, was er gerade jetzt in den nächsten Tagen so vorhat, wo er sich noch wehren will, wo er hingehen will, was ihn aufregt, irgendwas daneben geschrieben und so. Das war einfach auch sehr, sehr privat. Also das war wirklich, eben du sagst, es war alles und es war nichts. Es war wirklich alles. Also man konnte da als Journalistin, als Journalist so aus dem Vollen schöpfen, wie ich das auch selten erlebt habe.
Jetzt ist ja ein Mensch, der nicht mehr da ist und viele Quellen, die selber auch nicht mehr da sind. Wie geht man damit um, journalistisch? Dass man sagt, man muss mit Quellen arbeiten, die man selber jetzt nicht interviewen kann. Man muss mit Geschichten arbeiten, so wie sie halt erzählt, wie sie überliefert werden.
Willst du was sagen?
Ich kann was sagen. Also für mich gab es hier vielleicht so zwei Ebenen, die wir versucht haben, miteinander spielen zu lassen. Also das eine ist, dass wir in dem Podcast versucht haben, unser ganz persönliches, unser Erleben, wie gehen wir hier rein, was erkunden wir, was ergeben sich für neue Fragen aus jedem einzelnen Raum. Und dann haben wir gleichzeitig auch Elemente, Äußerungen zum Beispiel von Zeitzeugen, die nicht mehr leben und schriftliche Dokumente, die wir nicht mehr, wo wir ihn nicht mehr fragen könnten, wie ist das gemeint? Und wir haben versucht, beides so ein bisschen, also unseren Weg dadurch ein bisschen zu beschreiben und gleichzeitig diese anderen Objekte, die wir nicht mehr selber dingfest machen können, so, wo wir die einfach sozusagen als Monolithen noch mit einzubinden, an denen man sich dann vielleicht weiterentwickeln kann. Also zum Beispiel gab es eine ganze Reihe von Interviews mit Zeitzeugen, die wir nicht geführt hatten, die wir aber nutzen konnten und die uns zum Beispiel auf Fragen bringen konnten, aber die wir quasi einfach, die haben wir dann eher so als Block immer reingenommen, um sich nochmal an was zu stoßen, quasi. Und das fand ich hier, wir haben versucht, beides zusammenzubringen, aber ohne zu behaupten, dass wir alles selbst erleben konnten, sozusagen.
Nee, es waren ja zum Teil auch Leute schon tot und so, wo wir einfach die Aufnahmen hatten. Vielleicht können wir da nochmal was anspielen, weil wir hatten da zum Beispiel Aufnahmen von seiner Ex-Frau, die wir reinnehmen konnten. Hier haben wir mit Musik gearbeitet, wie ihr merkt.
Frau Stefanie, die Ärzte?
Er hatte dieses italienisch überbordende, gemüthafte, für mich, die ich ja sehr viele Schweizer auch von der Schule her kannte, war er außerordentlich begeisternd, muss man sagen, währenddem unsere Jungen eher straff waren und auch geizig zum Teil. Wir hatten eine lustige Zeit. Er lud mich ein, mit einem Ballon von Kloten durch die Gegend zu fliegen. Und wir haben einfach alle diese lustigen Dinge zusammen gemacht. Und dann war es für ihn klar, dass er mich heiraten wollte. Ich kann in groben Zügen sagen, dass ich vorher eine Beziehung hatte mit einem Bildhauer und dass er ganz sicher mich von diesem Bildhauer wegnehmen wollte.
Das ist die Frau, die Bruno Stefanini geheiratet hat, Veronika Stefanini. Das Interview hat sie dem Filmemacher Felice Zenoni gegeben. Ich höre darin einen Bruno, von dem in dem vollgestopften Lager voller toter Akten wenig oder sogar gar nichts zu sehen war. Ein lebenslustiger Bruno, einer, der beeindrucken will.
Und einer, der haben will. Das klingt ja auch irgendwie an, dass Bruno Stefanini nicht einfach nur verliebt gewesen sein könnte, sondern dass er auch eine Frau haben wollte, damit sie ein anderer nicht hat.
Für ihn war es bis zu seiner Hochzeit eigentlich nur bergauf gegangen.
Doch jetzt beginnt etwas Neues. Bruno Stefanini gründet eine Familie. In den 1960er Jahren kommen 3 Kinder zur Welt. 2 Jungen, ein Mädchen.
Hallo. Also, was habt ihr Lust?
Wir treffen seine Tochter Bettina Stefanini am Altstadtbrunnen in Winterthur.
Da gehen wir wieder aus. Schon spannend, oder? Ich finde es unglaublich toll, wie ihr das auch reflektiert. Oder das Gespräch, was wir da gehört haben in diesem Interview, und dann kommt von euch sofort, hey, das ist ein Italiano, ein Charmeur, ein Mensch, der beeindrucken will, mit Großzügigkeit einen Menschen für sich in Bann ziehen will und gleichzeitig eben auch dieses Wegnehmen wollen, dieses doch besitzergreifende. Und das muss man dann auch wieder zusammenbringen als Journalistin, als Journalist mit dem, was man da gesehen hat, mit diesem Messi Bruno Stefanini, mit diesem Schimmelgeruch, mit der Vogelscheiße, wie du gesagt hast, die da überall rumlag, und mit Schuldscheinen und Darlehensdokumenten. Was steht man da auch mal am Berg und sagt, oh Gott, was macht man denn jetzt hier? Wie bringen wir das denn zusammen?
Ich glaube, Gewichtung ist ganz oft ein Thema gewesen, dass wir uns gefragt haben, eben, das ist halt das, wenn man ihn nicht selber erlebt hat und wir ihn nicht kennen, dass wir halt da irgendwie ein Bauchgefühl hatten, das ist wichtig und das muss diesen Platz bekommen, aber wir haben ja immer auswählen müssen, auch legen wir den Akzent jetzt eher auf diesen oder auf jenen Aspekt von ihm. Und das war sicher auch was, wo wir mit der Stiftung auch diskutiert haben. Also wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, dass das ein Thema war, dass wir natürlich wussten, die haben uns beauftragt und die werden am Schluss sagen, ob ihnen das so gefällt, wenn sie das Skript lesen. Und diese Gewichtung davon eben, wie kritisch, auf wie sehr legen wir das Augenmerk auf die Sachen, die bei ihm wirklich auch problematisch waren und wo hat man eben dieses Lebenslustige oder, also das war immer auch ein Abwägen, glaube ich, was wir wie gewichten.
Es sind ja auch verschiedene Seiten einer Persönlichkeit, die ihr da auch entdeckt habt, und gleichzeitig eine Persönlichkeit, die sich natürlich auch über ein gesamtes Leben hinweg wandelt und nicht, wie wir alle, nicht zu jeder Zeit in einem Leben dieselben Präferenzen haben, dieselben Seiten von uns zeigen. Das ist ja auch wieder ein chronologisches Einordnen, ein menschliches Einordnen, was seine Entwicklung angeht, je nach Lebensphase. Christian, vielleicht magst du das noch aufnehmen.
Ja, und ja auch zum Beispiel unsere eigenen Entwicklungen. Also ich glaube, dass ich vor, weiß ich nicht, 15 Jahren vielleicht auch noch andere Fragen an ihn gestellt hätte, als ich in 15 Jahren stellen würde. Also es ist halt irgendwie so ein, hier gibt es mehrere Variablen, die sich gegenseitig bedingen und die auch je nach Perspektive unterschiedlich aussehen könnten, glaube ich. Das macht es aber nicht komplett beliebig, sondern ich habe das Gefühl, wir haben uns aus einem tatsächlich irgendwann auch wirklich echten Interesse da reinbegeben, zu erkunden, wie hat er gehandelt, wie waren Kräfteverhältnisse zu anderen Personen. Und wie gesagt, irgendwie hat es dann am Ende auch was damit zu tun, was man selber reinbringt. Das habe ich zum Beispiel daran gemerkt, dass mich diese Person auch oft eben abends noch begleitet hat, dass ich mich gefragt habe, dass ich irgendwie nicht ganz loskam von einer Person, die, glaube ich, auch ganz viele andere Menschen und Dinge so immer zu sich ziehen wollte.
Jetzt ist es ja so, du bist nicht alleine unterwegs als Journalist, sondern ihr seid zu zweit. Da gibt es auch bei euch ein Spannungsfeld, einen Austausch, eine Reflexion, die möglich wird durch diese Kollaboration. Und auch ihr habt unterschiedliche Leben, steht da an unterschiedlichen Punkten. Wie war dieses Zusammenspiel mit dieser gemeinsame und doch auch die individuelle Entdeckungsreise dieses Bruno Stefanini?
Ich überlege gerade, also ob wir haben auf jeden Fall diskutiert und uns gegenseitig überzeugt von Dingen, aber es war jetzt nicht, dass wir es ganz unterschiedlich gesehen hätten. Also vielleicht ist ein Beispiel, das ich jetzt mal anspielen kann als nächstes, ein ganz guter Punkt, weil da geht es so um die Frage, wie ist er mit anderen Menschen umgegangen, wie ist er mit Frauen umgegangen. Und da war uns beiden klar, wir müssen das reinnehmen. Und dann war so die Frage, wie macht man das? Also setzen wir uns ins Studio und reden darüber, der hatte ein Frauenproblem und hatte wahrscheinlich mit vielen seiner Angestellten irgendwie Affären und hat da überhaupt nicht auf Augenhöhe agiert. Oder haben wir eine andere Möglichkeit? Und was toll war, war, dass Christian in diesem Material so gut drin war und dann so ein so Beispiele gefunden hat, die, glaube ich, eher so Show, Don't Tell sind. Also wo wir da gar nicht groß drüber sprechen mussten, sondern einfach gesagt haben, wir lassen diese Szene mal für sich stehen.
Also es gab nicht für alle Frauen Ballonfahrten da draußen.
Nee.
Das dann hören wir da rein.
Also ich habe sehr früh diese Szene erlebt, wo Bruno redet, am Pitch. Das Gespräch geht zu Ende, er braucht jetzt die Schuhe, Basketschuhe. Ja, was passiert jetzt? Verbösiger bringt die Schuhe. Ja, und jetzt? Ja, sie kriegt es unter den Tisch. Zieht die Schuhe aus. Und die neuen zieht sie. Was? Welche Augen da sind wir da? Sie hat wirklich alles für ihren Herrn Stefanini gemacht.
Genau, das ist die Figur der Sekretärin von ihm, die eigentlich, glaube ich, die Person war, die ihm am nächsten war. Also ich glaube, die war, mit der haben wir nicht sprechen können, die lebt auch nicht mehr, aber die war ihm sehr nahe und hat auch in allen Erzählungen eine große Rolle gespielt.
Was heißt, die war ihm sehr nah? Ist es eine emotionale Nähe, eine arbeitstechnische Nähe? Ist es eine Personal Assistant, wie man die sich heute vorstellen mag? Oder wie würdest du die Rolle dieser Sekretärin beschreiben, die sie eingenommen hat?
Christian, was würdest du sagen?
Ja, auf jeden Fall, dass da schon eine Nähe war. Rein physisch, das war wohl so, dass sie wirklich ihn im Arbeitsleben auf jeden Fall und vielleicht er mischte sich bei ihm eben Arbeits- und normales Leben auch ganz oft. Also sie hat ihn oft auf Schritt und Tritt begleitet und immer war sie für ihn da. Das haben wir eben gehört. Und ja, Nähe auch. Ich habe ein bisschen, also wenn man interpretiert dann natürlich auch immer in so Muster, aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass die Rolle, die sie hatte und seine Rolle wiederum, die haben sich so wieder so gegenseitig bedingt, so wie so eine Co-Evolution haben die, dadurch, dass er das wurde, was er ist, wurde sie quasi auch mit wichtig dafür, dass wenn man sie zum Beispiel aus der Gleichung rausnahm irgendwann, hätte er, glaube ich, nicht so funktionieren können, weil er sich eben immer auf sie verlassen hat.
Es wurde auch immer gesagt, ohne sie wäre komplett Chaos gewesen. Also sie hat, das muss man sich vielleicht auch nochmal vorstellen, diese ganzen Kunstschätze, das sind ja zum Teil Bilder, die Millionen wert hatten, die lagen zwischen diesem ganzen Messi-Zeug irgendwo reingestopft. Also unglaublich, wie der auch mit diesen Sachen umgegangen ist. Und damit man irgendwie noch wusste, was ist das eigentlich für ein Bild oder so, sie hat versucht zu katalogisieren und sie hat versucht, da eine Ordnung zu halten. Er hat halt so etwa 7 Gegenstände am Tag gekauft über Jahrzehnte. Das ist nicht leicht, das alles zu katalogisieren. Und gleichzeitig eben, das war keine Beziehung auf Augenhöhe. Sie waren sicher auch ein Paar in irgendeiner Form. Ja, es war relativ schräg. Und das war jetzt sicher ein Beispiel, wo die Stiftung auch ein bisschen schlucken musste, dass wir das so drin haben wollen. Und wo wir aber gesagt haben, das kann man nicht rauslassen. Also das diese Seite von ihm, die einfach nicht besonders schmeichelhaft ist oder die gerade aus heutiger Perspektive irgendwie wirklich schwierig wirkt, die müssen wir drin haben. Und da haben wir uns dann für diesen Weg entschieden, den wir jetzt gerade abgespielt haben.
Du hast vorhin, bevor wir uns diesen Take angehört haben, gesagt, ihr und die Frauen, da was war noch da? Also diese Sekretärin, die ihn auch irgendwo geführt hat, die ihn hat auf Kurs halten können, dann gab es die Ehefrau, die Tochter und da gab es noch weitere Frauenbeziehungen. Wie waren die? Was hatte er für ein Bild von den Frauen? Machten die ihm Angst? War das etwas, was er, was ein Spiel war für ihn? Was habt ihr da ergründen können?
Also was ich sagen kann, so was ich faktisch weiß, ist, dass es noch einige andere Frauen gab, zum Beispiel in dem Schloss Prestenberg, wo ich dann später war, war eine Geliebte von ihm, die da sozusagen dieses Schloss geleitet hat, dann im Schloss Granzow. Also er hatte in diesen ganzen Schlössern, die er hatte, auch immer so seine Schlossfräulein installiert quasi. Und die waren, also das wurde von Leuten so wie Leibeigene beschrieben quasi, die wirklich so ihm gehört haben und da im Schloss auf ihn gewartet haben.
Also auch da keine Beziehung auf Augenhöhe, genau, sondern eine unterlegene Funktion, eine gewisse Dominanz, die von ihm ausging, die aber wiederum materiell vertraglich kontrolliert.
Ja, gleichzeitig fanden die ihn, glaube ich, auch alle faszinierend und toll. Also ich glaube, die wollten das auch irgendwie. Also die wollten dieses Schloss so für ihren, also das hat man ja gerade auch gehört bei diesem Tonbeispiel, die hat das selber so gemacht. Also das ist quasi nicht, dass er sie dazu gezwungen hätte, sondern dass er sich so vielleicht Personen gesucht hat, für die das so gestimmt hat. Und dann eben, können wir jetzt, glaube ich, nicht abspielen, aber die Scheidung dann von Veronika Stefanini und die Kindheit von Bettina, das sind jetzt auch nicht Episoden in seinem Leben, die ein total gutes Licht auf ihn werfen. Und das haben wir natürlich auch drin gehabt.
Warum werfen die kein gutes Licht? Gib mir 2, 3 Stichworte dazu, oder Christian?
Also mir ist auf jeden Fall diese Geschichte mit seiner Frau total in Erinnerung, aber also wir haben ja eben den Anfang davon gehört und später, genau, hat Charlotte gerade schon gesagt, die Trennung, da hat sich dann einfach auch gezeigt, wie er ab dem Moment, wo ihm klar war, dass hier wirklich eine Trennung passiert, total knauserig wird und zum Beispiel keinen Unterhalt in einem jedenfalls ihm angemessenen Umfang zahlt, und dass er ja fast ein bisschen wie ein beleidigtes Kind einfach sagt, okay, dann will ich gar nicht mehr mit dir zu tun haben. Und das haben wir an einer Stelle mit reingenommen, das haben wir heute jetzt nicht als Hörbeispiel mitgenommen, aber es passt irgendwie zu den anderen Eindrücken, die wir gesammelt haben, fand ich. Und gleichzeitig ist es natürlich trotzdem auch so, dass es einer dieser Momente ist, wir haben uns entschieden, diese Stellen mit reinzunehmen, aber wir haben natürlich jetzt nicht die Gelegenheit gehabt, ihn nochmal danach zu fragen, wie er zum Beispiel die Trennung wahrgenommen hat. Ich glaube aber, dass wir einen Umgang, oder wir haben versucht, einen Umgang damit zu finden, das auch mit zu reflektieren. Das wäre natürlich spannender gewesen noch, oder spannend gewesen, auch mal zu hören, wie er damals diese Zeit erlebt hat.
Mhm. Und da gibt es vielleicht auch ein bisschen eine Parallele zu den Gegenständen, die er gesammelt hat. Also so das, was mir so in Erinnerung geblieben ist von dem, was Veronika Stefanini erzählt, ist, solange er sie noch nicht hat, wird sie umworben. Aber sobald er sie hat, hat er sich eigentlich nicht mehr groß um sie gekümmert und hatte das Gefühl, sie schmeißt ihm jetzt den Haushalt und war da auf einmal einfach sehr unliebevoll. Und ich glaube, diese Art von, ich will etwas unbedingt haben, sobald ich es habe, stopfe ich es irgendwo in den Keller und denkt nie mehr dran. Das war, glaube ich, auch so eine Dynamik, die da ein bisschen mit seiner Familie passiert ist, ein Stück weit. Und er hat sich das nicht vorstellen können, dass die dann gehen.
Also analog auch zur Kunst. Die Kunst, genau, die man dann halt eben irgendwo in den Keller werft, inmitten von Belegen und stapelweise Müll und Ramsch, den man hätte entsorgen können. Genauso ging das halt auch mit Menschen, die aber dann noch einen eigenen Willen haben.
Genau, und eben das ist, glaube ich, dann, wenn man sagt, er ist ein Messi, war, glaube ich, der Moment, dass deine Familie dann gegangen ist, also dass er die dann doch verloren hat. Das war, glaube ich, ein sehr schmerzlicher Moment für ihn. Also dem konnten wir nur ein Stück weit nachgehen, weil eben jetzt kommen wir sehr ins Hobbypsychologisieren, dass er sich vielleicht, nachdem er die Familie verloren hat, sozusagen, hat das Sammeln erst richtig angefangen. Also so die Idee von, er hat sich dann eine Ersatzfamilie aus Gegenständen geschafft und da irgendwie seine Emotionen drangehängt. Das war dann so eine Theorie, die immer mal aufgetaucht ist, die auch andere geäußert haben. Aber das war dann so der Punkt, wo man eben auch sagt, okay, wir können nicht mit ihm sprechen. Man kann nicht hier so tun, als ob wir Psychiater wären für ihn. Irgendwo muss man sich auch zurücknehmen.
Es ist eine These, es bleibt eine These. Genau. Und die darf man auch als solche These stehen lassen, weil es halt eben nicht mehr ergründbar ist.
Genau.
Wir sind bei der Kunst angekommen.
Mhm. Ja, jetzt können wir vielleicht mal einen kurzen Abschnitt hören von dem Künstler, wo Christian gerade schon gesagt hat, über den sind wir ganz am Anfang schon gestolpert, haben es noch nicht so richtig verstanden. Jetzt verstehen wir es langsam.
Ja.
Weißt du was über diesen goldenen Mann, der da so zweigeteilt
grimmig schaut? Das vom Stil her erkenne ich das. Das ist von Hans-Jürg Limbach. Hans-Jürg Limbach war ein Schweizer Künstler, ist mittlerweile verstorben.
Hans-Jürg Limbach. Hier sind wir dem Namen zum ersten Mal begegnet.
Und als Miriam das erste Mal über ihn gesprochen hat, haben wir noch nicht geahnt, was sich hinter dem Künstler und seinen Skulpturen verbirgt.
Weißt du, was das ist?
Ja, das ist eindeutig auch ein Hans-Jürg Limbach.
Ich sehe hier noch so eine, viele so irgendwie zwei ineinander verschlungene Körper.
Also das ist auch Hans-Jürg Limbach. Also ist so ein bisschen dieser Stil. So, entweder sind es junge Frauen oder dann eher diese abstrakten Figuren, wo schon menschliche Teile, aber eben Fehlstellen etc., also Hände mit Kopf oder, ja genau, also das ist vieles von Hans-Jürg Limbach.
Als wir Limbach in der Sammlung plötzlich an jeder Ecke entdeckt haben, mussten wir immer wieder lachen. Ich glaube, man hört das auch auf den Bändern.
Mhm. Die vielen nackten Frauen, die große Playboy-Skulptur mit dieser Sonnenbrille und dann die Absurdität, dass all diese riesigen Skulpturen irgendwo im dritten Untergeschoss im Wind Tower lagern.
Bruno Stefanini hat ihn im Militär kennengelernt, hat seine Kunst schätzen gelernt und hat dann vieles von ihm gekauft. Also das heißt, er war wie ein Mäzen für Hans-Jürg Limbach, was aber wiederum die Folge hatte, dass Hans-Jürg Limbach als Künstler in der Kunstszene sich gar nicht etablieren konnte, weil eben Bruno Stefanini mehrheitlich alles gekauft hat. Also wir haben sehr viele Skulpturen von Hans-Jürg Limbach. Aber wenn ich jetzt rausgehe und jemandem den Namen erzähle, Hans-Jürg Limbach, dann sagt mir keiner auf der Straße, ich kenne diesen Künstler.
Ich weiß noch, wie Miriam dazu gesagt hat, Limbach hätte ein Künstlerschicksal erlitten. Und dass es mich nachdenklich gemacht hat. Warum lache ich darüber eigentlich? Vielleicht, um einen anderen Gedanken zu überhören?
Er hat sich ja auch damit umgebracht. Er hat sich erschossen in der Duschkabine zu Hause.
Das ist ein Limbach, das ist auch ein Limbach, noch ein Limbach. Da ist ganz, ganz viel da und doch nichts, also auch hier, das Besitzergreifende, der Besitzübernehmende, Christian, auch hier, man übernimmt Besitz über den Künstler, über das Leben, über das Schaffen und eignet sich auch hier einen Menschen und seine komplette Karriere, sein komplettes Schaffen an.
Ja, das ist das, worüber ich auch viel nachgedacht habe. Und die, wir haben nachher, nach dieser ersten Begegnung mit Hans-Jürg Limbach, hatten wir Kontakt zu seiner Tochter unter anderem, die genau diese These irgendwie auch hat und die gleichzeitig aber auch gesagt hat, sie hat das sehr scharf auch kritisiert, wie damit mit der Kunst von ihrem Vater umgegangen ist, aber sie hat auch gesagt, dass irgendwas an ihrem Vater wollte auch in diese Art von Beziehung reingehen. Das muss man vielleicht auch damit bedenken. Auf jeden Fall fand ich es bemerkenswert, wie stark dann so etwas auch Leben oder Künstlerleben verändern und ja vielleicht auch teilweise fast absurd machen konnten. Also wir haben teilweise darüber gelacht, aber teilweise hat das auch so eine Schwere, die uns dann, das zum Beispiel, diese Limbach-Geschichte hat uns total darüber nachdenken lassen, werden wir jetzt, wenn wir das richtig rausarbeiten und in seine Tiefe gehen, dann geht das irgendwie auch teilweise in so eine Dunkelheit rein. Und wir haben uns auf jeden Fall hier gedacht, das machen wir, aber wir müssen es auch wieder auffangen durch andere Eindrücke von ihm sozusagen. Aber in der Tat, das, was du beschrieben hast oder was du auch als Frage formuliert hast, ist eine der Sachen gewesen, die auch mich am meisten mit beschäftigt hat an diesem Podcast und auch an diesem Leben.
Ich finde da die Abgrenzung, die die Tochter macht und sagt, mein Vater wollte das ja auch irgendwie. Also die Tochter Limbach, die diese Beziehung auch beschreibt, und es ist auch eine Wechselbeziehung, also das Nutzen auf beiden Seiten da, da ist ein Wollen, ein
Ja
sagen.
Genau, Ja-Sagen. Das war kein armer Künstler. Also
war kein armer Künstler, aber auch diese, ja. auf der psychologischen Ebene, ja. was du auch gesagt hast mit den ganzen Schlossherrinnen und so weiter, ja. auch da war es eine, es war keine übergriffige Beziehung einseitiger Natur, sondern mehr so eine Wechselwirkung, so wie ihr das beschreibt. Also man musste auch keine Schuldzuweisung machen und sagen, wer ist jetzt hier Täter, wer ist hier Opfer, sondern das ist einfach so eine funktional-dysfunktionale Beziehung mit einer Konvention, die man da auch irgendwo gefunden hat. Verstehe ich euch da richtig?
Mhm. Und wir haben da einfach versucht, vieles auch so stehen zu lassen und eben zu beschreiben, was für Mengen von Skulpturen wir da vorgefunden haben. Weil das war wirklich, also das ist so das Erschütternde, was halt Kunst auch auslösen kann, wenn man einfach da durch unendlich viele Skulpturenwälder läuft und das ist alles im Keller. Irgendwo. Also auch unter dem Schloss Prestenberg waren Räume voller Limbach-Skulpturen. Das hat einfach nicht mehr aufgehört. Und er war ein sehr fleißiger Künstler, er hatte immer Geld, weil Stefanini ihm immer alles abgekauft hat. Aber es ist ein Künstler, der für eine einzige Person das alles gemacht hat. Die hat es einmal angeschaut und dann kam es in den Keller. Und das ist, also das hat schon auch was Erschütterndes irgendwie, was da passiert ist. Zwischen den beiden, eben wenn man einfach diese schiere Menge und auch diese Arbeit, das beschreibt seine Tochter auch, der hat 10 Stunden am Tag gearbeitet, ist schon seltsam auch irgendwie.
Aber gleichzeitig ja. eben nicht anerkannt zu sein, nicht wertgeschätzt zu werden, auch die Zeit, die Emotionen, die Gedanken, die auch in ein Kunstwerk hineingehen, für diesen einen kurzen Moment, den Bruno Stefanini das mal angeschaut hat und dann irgendwo in einen Keller verließ,
so war's.
Geworfen hatte, das kann ja auch nicht befriedigend gewesen sein. Hat die Tochter was gesagt, ob dieser Vater als Künstler, ob der zufrieden war, ob der mit sich im Reinen war oder halt einfach gesagt hat, das ist jetzt halt wie es ist und das nehmen wir jetzt halt mal so hin.
Na, sie hat, glaube ich, 2 wichtige Sachen gesagt dazu. Also es wirkte schon so, dass ihr Vater jetzt grundsätzlich auch nicht dazu neigt, immer mit sich selbst im Reinen zu sein. Allein auch schon in der Auswahl seiner Gegenstände hat er eigentlich fast immer katastrophale Vernichtungszustände beschrieben. Und irgendwas daran war auch in ihm drin sozusagen. Andererseits meinte sie aber, dass er insofern zuversichtlich war, dass sein Werk gewürdigt würde, nach seinem Tod zumindest, weil er wohl die Annahme hatte und vielleicht auch die Abmachung, den Handschlag von Bruno Stefanini, dass am Ende auch alles auch groß ausgestellt werden würde, was aber nie passiert ist. Aber das konnte Hans-Jörg Limbach bis zu seinem Tod natürlich nicht wissen, weil es, ja, die Abmachung teilweise war, dass es danach passieren würde und danach ist es aber auch nicht passiert, genau.
Aber da war mal eine Hoffnung da.
Da war eine Abmachung.
Bei Limbach. Also eine Abmachung und eine Hoffnung, eine innere Hoffnung, dass das auch dann so sein würde.
Und das ist auch ein Muster, was man bei Bruno Stefanini häufig sieht, diese Abmachung und diese vielen gebrochenen Versprechen auch seinen Mietern gegenüber. Das muss schrecklich gewesen sein, bei denen als Vermieter zu haben, weil er einfach nicht reagiert hat auf nichts. Aber wenn man ihn mal gesehen hat, hat er es einem versprochen und gesagt, morgen kommt jemand, kam nie jemand. Und da hat man sich dann auch ein bisschen gefragt, macht er das extra oder hat das vergessen? Wollte er eigentlich, aber hat es nicht geschafft und so. Das war auch immer was wir uns gefragt haben, was man auch eben einfach nicht klar auseinanderdividieren konnte. Irgendwann musste man aber schon sagen, okay, wahrscheinlich hat er schon gewusst, dass er was verspricht, was er nicht halten wird.
Das ist immer die Frage, ob da eine Absicht da ist oder ob das einfach so ein menschliches Muster ist, dass man sich halt einfach so verhält, weil man das so kennt, weil man das so macht und zwar in dem Moment, wo die Absicht geäußert wird, die vielleicht auch da ist und gemeint ist, aber man halt nicht in dem Moment, aber vielleicht auch nicht die Fähigkeit hat, Dinge einzuhalten und Dinge einzuordnen, die Versprechen auch, die da sind. Die müssten ja auch archiviert werden irgendwo und strukturiert werden. Ihr habt noch ein zweites Beispiel zu Limbach.
Ich weiß gar nicht, ob wir da noch Zeit dafür haben. Können wir gerne mal rein.
Schauen wir gerne noch kurz an.
Da haben wir so versucht, auch die eben diese Schwere und dieses er hält seine Versprechen
was
nicht.
Was ich aus meinen Gesprächen mit Martin
ein bisschen aufzufangen
mitgenommen habe,
diese Abhängigkeiten und auch diese vielen nicht gehaltenen Versprechen, die gab es auf jeden Fall. Gleichzeitig gab es ja auch so einen lebenslustigen, umgänglichen und einfach ganz normalen Bruno. Und alle, die ihn kannten, den ist er auch noch gut in Erinnerung. Ja.
Es wird nichts weggeworfen, außer gebrauchtes Klopapier. Bruno Stefanini. Was wenigstens nicht steht, ist, das beidseitig muss noch gebraucht sein. Ja, und ich bin noch ein, eigentlich wirklich bald von den Letzten, die ihn eben noch kennt haben, selber persönlich, oder? Und eben, ich bin der Letzte, den er selber eingestellt hat. Also aussehmässig muss ich sagen, für da er war ein Italiener gewesen, also ursprünglich, oder? Und wenn man jetzt zu Winterthur durchs Dorf durchgelaufen ist und ihn gesehen hat, nachher wäre eigentlich die Chance noch gross gewesen, dass man hergegangen wäre und ja, ihm etwas gegeben hätte oder Zehnernot oder so gesagt hätte, gehen Sie doch mal etwas essen und so. Oder eben vielleicht irgendein neues Hemd oder irgendetwas. Oder. Aber man hätte niemals gedacht, dass das ein, man kann ja nicht sagen Millionär, sondern ein Milliardär ist, oder?
Ja, Bruno Stefanini im Dorf Winterthur, der Großstadt Winterthur natürlich heutzutage, als Bettler, als Clochard, als armer Mann gesehen, also hat nicht nur andere Menschen und Dinge vernachlässigt, auch sich selbst.
Das kann man sicher so sagen. Also auch am Anfang, wie der Balthasar das mal beschrieben hat, Schlafstelle, wie er gewohnt hat und also der hat sich nichts aus Luxus gemacht. Für den war das alles nicht wichtig. Also der hat unendlich gespart an allem. Also der hat nachts den Kühlschrank ausgeschaltet und die Sachen sind schlecht geworden. Und also der hat unendlich krankhaft gespart auch an allem.
Ja, und er hat sich selbst vielleicht auch ein bisschen, ja, das ist ja irgendwie auch so ein Ding, sich selbst dann am Ende, wenn man sich nicht so sehr nicht um sich selbst und sein Äußeres kümmert, dann merkt man auch, das ein bisschen zu psychologisieren. Und für mich war das ja irgendwie auch so ein Punkt, wo ich das Gefühl hatte, das hat sich auch im Laufe seines Lebens erst so richtig herausgearbeitet. Dass, man merkt ja allein schon an sowas wie, dass er eine Ballonfahrt spendiert hat oder sowas. Ich glaube, sowas war später gar nicht mehr in seinem Vorstellungsraum. Nach diesem, also als er schon etwas älter war und da in Winterthur ja auch oft von Passanten gesehen wurde, wie er eben herumgestreift ist und in seine einzelnen Wohnungen, von denen er ja viele hatte, reingegangen ist. Genau, wie so ein Gespenst vielleicht.
Was auch noch so eine Absurdität ist, man hat sich in Winterthur ja jahrzehntelang wahnsinnig über ihn geärgert, weil er seine Häuser so hat verkommen lassen und da einfach nichts gemacht. Also wir kennen jetzt das Muster so ein bisschen, er kauft es und macht nichts mehr. Und die Mieter fangen dann irgendwann an, sich selber zu helfen und das stört ihn auch nicht, wenn die da irgendwie Umbauten vornehmen und was weiß ich, aber er macht einfach nichts, er investiert keinen Cent. Und das hat aber die Altstadt Winterthur auf erstaunliche Weise erhalten. Weil natürlich diese ganzen Bausünden, die sonst überall stattgefunden haben, sind da nicht passiert. Also er hat die Häuser quasi gerettet, konserviert und inzwischen schaut man da ganz anders auf ihn. Und ja, das finde ich auch noch so einen spannenden Aspekt davon, dass er durch dieses Nichtsmachen eigentlich da einen großen Teil der Altstadt auch gerettet hat.
Jetzt haben wir durch eure Perspektive journalistisch diesen Bruno Stefanini besser kennengelernt. Das war im Auftrag der Stiftung. Irgendwann war mal ein Skript bereit. Das Skript habt ihr der Stiftung gezeigt. Irgendwann war das finale Produkt da. Ihr habt es der Stiftung gezeigt. Ihr habt ein paar Passagen erwähnt, wo man ein bisschen zähneknirschend auch gesagt hat, muss denn das jetzt wirklich sein? Muss das noch rein in diese Geschichte? Welche Reaktionen gab es seitens der Stiftung? Welche Reaktionen gab es aber auch seitens der Bevölkerung? Was habt ihr, nicht für euch journalistisch mitgenommen, aber was gab das für eine Resonanz? Was habt ihr ausgelöst damit bei der Stiftung, bei der Familie, aber auch in der Bevölkerung?
Also wir haben extrem viel Feedback von Leuten aus Winterthur bekommen. Also da ist der Podcast sehr viel gehört worden. Viele haben auch gesagt, es soll weitergehen, wir sollen weiter erzählen und so. Das war auf jeden Fall schön, dass dieses Feedback zu haben. Es wurde auch gut gehört. Die Stiftung hat das Skript bekommen und ja, die Reaktion war erstmal schon auch ein Schock. Ich glaube, das kann man schon sagen. Die waren erstmal schockiert von dem, was wir gemacht haben, weil es auch eben so düstere Momente gab und weil wir uns da einfach von der Gewichtung her auf diese düsteren Momente schon auch, das hat einfach eben, das ist fast eine Stunde lang, das nimmt einfach viel Zeit ein. Und ich glaube, da gab es schon so einen gewissen Schockmoment. Ich meine eben, die haben das zum 100. Geburtstag von ihm bestellt und die haben sich jetzt keine Jubelorgie erwartet, aber glaube ich schon, das war schon nochmal ein Schock. Und dann konnten wir aber, glaube ich, sehr gut mit ihnen auch sprechen, oder Christian?
Ja, das war auch mein Gefühl. Der Schock war schon da und ich glaube, wir konnten aber insofern ganz gut darüber sprechen, weil wir glaubhaft machen konnten, dass das erstens der Wahrnehmung auch entspricht, die wir für uns ja gewonnen haben. Und das war ja das eine, dahinter konnten wir ja gar nicht zurückgehen. Das war ja der Auftrag, von außen mal einen Eindruck zu gewinnen. Und die andere Sache war, wir konnten, glaube ich, auch noch mal drüber reden, dass ja trotz dieser dunklen Momente wir auch eine Erzählung versucht haben, und das können vielleicht andere dann beurteilen, ob das funktioniert hat, die auch über diese dunklen Momente zwar rübergeht, aber auch irgendwie eine Art von Hoffnung wiederum vermittelt. Also etwas, was Richtung Auferstehung sozusagen ergeht, einer Figur, die zwischenzeitlich tatsächlich im Finstern ist, die aber auch über weite Strecken dieses Podcasts dort nicht ist, sondern zum Beispiel diese lustigen Momente, aber auch wirklich Momente, wo man gemerkt hat, der hat Leben beeinflusst, auch in dem Sinne, dass er Menschen beeindruckt hat und dass Menschen immer noch seinetwegen sozusagen für die Stiftung arbeiten.
Mhm. Was macht ein solcher Podcast mit seiner Tochter? Sie hat den Podcast gehört. Wie hat sie sich geäußert? Was macht das? Das ist ja nochmal eine ganz andere Beziehung, auch diese Tochter-Vater-Beziehung.
Ich glaube, der Schock, von dem ich gesprochen habe, der ist in erster Linie bei Bettina gewesen. Ich glaube, alle anderen in der Stiftung haben dieses Skript, was sie da gelesen haben, noch mehr verstanden, dass das in Ordnung ist. Ich glaube, sie war ein bisschen schockiert. Und ja, sie war auch sehr offen mit uns. Also wir haben auch viel mit ihr gesprochen. Man hat sie jetzt da nur ganz kurz gehört am Anfang am Marktplatz, wo wir sie treffen. Aber es hat nicht viel gebraucht, um sie zu überzeugen. Ich glaube, wir haben dann noch eine Stelle reingenommen, wo wir gesagt haben, nee, das stimmt, das ist wichtig, dass wir da vielleicht noch ein kleines Gegengewicht setzen. Aber also wenn ich das vergleiche damit, wie eine Abnahme von einer Produktion ist, die ich einer Redaktion vorlege, da gibt es 27 Änderungen und so. Also ich glaube, am Schluss war es wirklich eine Sache, wo wir gesagt haben, die nehmen wir noch mit rein, das stimmt. Und ja, am Schluss eben, wir wollen ihm ja gerecht werden. Wir wollen ja nicht sagen, wir sind jetzt die am allerhärtesten von allen gewesen, sondern es ging ja wirklich auch darum, einer Person, die sich nicht mehr wehren kann, die nicht mehr lebt, gerecht zu werden. Und wir haben, glaube ich, noch eine Stelle reingenommen, aber das war's. Und wir haben sicher den Fokus am Schluss auch versucht, nochmal auf sein Erbe zu legen. Vielleicht kann man da nochmal reinhören. Und auf die Sammlung, die jetzt ist. Und die Situation, die jetzt die Stiftung hat.
Die ganze Sache, dass er sich so veränderte.
Da geht es nochmal um den Tod.
Aber der Tod an sich war sicher auch eine Erlösung.
Ja, ich war eigentlich sehr glücklich, dass er sterben konnte.
Man spürt den jeden Tag an der Art der Zusammensetzung der Sammlung.
Das ist irgendwie auch krass, wie viel, ja eigentlich, also ich doch immer noch so ein bisschen dieses Epizentrum drehe.
Christian Kunz und ich laufen durch einen endlosen Flur. Noch ein riesiges Stefanini-Lager. An einem geheimen Ort, der auch von anderen genutzt wird. Von anderen, die mehr Kunst besitzen, als sie zu Hause aufhängen können.
Und glaubst du, er würde sich freuen, wenn er sehen würde, was jetzt mit seinem Besitz passiert?
Ich glaube schon. Ich glaube, vielleicht würden wir ihm zu viel Geld ausgeben. Das war eine.
Genau, da sind wir dann nochmal in die Gegenwart gekommen. Ich weiß nicht, ob das für dich, für euch funktioniert, dieser Moment von Tod und Auferstehung, wie wir da in diesem Lager sind, aber das haben wir schon auch versucht, dieses in das Positive, was jetzt mit seiner Sammlung geschieht und ein positives Vermächtnis am Schluss auch zu kommen.
Was geschieht mit der Sammlung jetzt?
Die wird aufgeräumt, die wird geordnet, die wird ausgestellt in irgendeiner Form. Die haben da gerade diesen Campo, den sie erbauen. Das wird noch bis 2028 dauern, bis der ready ist. Aber da passiert wahnsinnig viel damit. Also
wir sind gespannt, wo da die Reise hingeht, natürlich für Limbach. Das ist natürlich spannend und auch was mit dem Vermögen, mit dem Erbe Bruno Stefanini noch alles passiert. Ich danke euch beiden ganz herzlich für die spannenden Einblicke in euer Schaffen, in die journalistische Auseinandersetzung mit einem Menschen, den ihr so nicht kanntet, von einer Google-Recherche bis hin zu dem Punkt, wo man auch einer Tochter, deren Bild von ihrem Vater nochmals in eine ganz andere Perspektive setzt, sich auch mit ihr persönlich auseinandersetzt, weil man halt eben nicht in unabhängigem Auftrag unterwegs ist, sondern doch in einem abhängigen und da auch seine eigene Rolle als Journalistin, als Journalist entsprechend reflektiert und diese dann doch auch sehr treu geblieben ist. Entstanden ist ein unglaublich eindrückliches Werk über einen sehr spannenden Mann und ich möchte mich seitens des Swiss Podcast Festivals und seitens dieser Folge des Swiss Podcast Magazins bei euch beiden von Herzen bedanken.
Dankeschön, Stefan. Vielen Dank.
Und auch von meiner Seite allen Zuhörerinnen und Zuhörern, danke, dass ihr mit dabei wart. Das ist das Swiss Podcast Magazin mit Charlotte Theile und Christian Schepsmeier. Mein Name ist Stefan Lendi. Bis zum nächsten Mal.
Swiss Podcast.